Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Herzlichst willkommen. Hier ist eine neue Folge eures Lieblings-Golf-Podcasts, Folge 313, wenn ich richtig auf die Uhr gucke, richtig?
So hoch kann ich ja gar nicht mehr zählen.
Du, man kommt gar nicht mehr hinterher. Wir nehmen auf am 17. März, es ist 8.51 Uhr. Wir sind viel zu spät dran. Warum? Ich habe mir am Wochenende überlegt, ich baue hier ein neues Studio auf. Total geil, ole ole, Lampen, Mikrofone, alles aufgebaut. Sehr früh heute Morgen schon hier gewesen. Und was ist? Updates laufen. Es ist zum Kotzen mit dieser Technik. Und was ist noch? Da läuft dieses unglaublich tolle Turnier auf der US-PGA-Tour und dann ist da Gewitter, Regen, aus, Ende. Das Finale wurde nicht zu Ende gespielt. Das heißt, wenn wir jetzt aufnehmen, können wir gar nicht den Sieg von Rory McIlroy so feiern, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben, weil das Stechen steht noch aus und das ist erst in 4-5 Stunden.
Die spielen um 9 Uhr morgens.
Aha.
Also Florida-Zeit. Und da die jetzt schon Sommerzeit haben, müssen wir 5 Stunden mehr rechnen. Also die spielen um 14 Uhr unserer Zeit.
Wird das noch übertragen? Oder ist das nur dann noch so ein, also auf den normalen offiziellen Sender?
Das wird übertragen. Das wird übertragen, wenn Roy McIlroy gegen JJ Spawn antritt und dann 7 Leute damit laufen.
Wollte ich immer fragen, ist das nicht eigentlich dann sowieso geil? Also was passiert zum Beispiel, du hast jetzt für mehrere tausend Dollar so ein VIP-Paket gekauft. Da kannst du ja Shampoos saufen, das Buffet leer fressen. Da bist du ja den ganzen Sonntag damit beschäftigt, dir so richtig die Lampen auszuschießen. Also so würde ich es machen.
Mhm.
Hast du automatisch, weil du ja fürs Finale gebucht hast, hat das jetzt zur Folge, dass die Leute heute wiederkommen dürfen und sich quasi 2 Tage hintereinander die Birne wegballern dürfen zum selben Preis?
Nee, eben nicht, weil diese Tickets sind ja immer an einen Tag und ein Datum gebunden.
Ja, aber Finale ist doch Finale.
Ja gut, aber im Ticket steht nicht Finale drin, sondern im Ticket steht ein Datum und ein Tag drin.
Oh, schade.
Aber wenn die wollen, dass heute mehr als 3,5 Leute kommen, wäre es ja gut, wenn sie eine Ausnahme machen.
Also ich hätte es gemacht.
Also ich kann, also natürlich werden die Leute da wieder reinlassen. Ja, und natürlich werden sie da ein paar Scrambled Eggs und ein bisschen Bacon da rumliegen haben, damit man auch ein bisschen was zu essen hat, wenn die dann an der 16 loslegen und an der 17 irgendwann mal um die Ecke kommen. Aber so schätze ich die Amerikaner auch ein.
Aber was ich schon geil fand wieder, wie fandet ihr es zu sehen? Also es macht immer wieder Bock, wenn Pros im Fernsehen richtig auf den Sack kriegen, weil die Bedingungen einfach unmenschlich schwierig sind.
Das mag ich nicht nur im Fernsehen, das mag ich auch, wenn wir zu dritt einfach mal unterwegs sind. Da finde ich das auch immer toll.
Aber das Ding ist ja, man sieht es ja normalerweise in deutschen Golfclubs jeden Tag live bei bestem Wetter. So untersäbelte Lobshots aus dem Raff und Chips ins Wasser und ach, ist das nicht schön. Und ungläubige Gesichter. Ich kann mich noch selber erinnern, wie man sich selber da drin so fühlt. Da findet man es nicht ganz so geil. Aber von außen betrachtet, das ist so ein Träumchen an Unterhaltung.
Ja. Was ich übrigens schön fand bei eurer Übertragung am Wochenende, Noah Podelko hat mal gezeigt, wie dieses Rough da tatsächlich sich anfühlt. Da habe ich dann auch gedacht, so scheiße, was würde passieren, wenn so ein Idiot wie ich mal versuchen würde, Sawgrass zu spielen? Reichen da 200 Schläge? Da ging ja gar nichts aus diesem Zeug.
Es gibt ja immer wieder diese, gab es nicht jetzt, die Statistik haben sie rausgebracht Anfang der Woche, ne? Aber da ging es nur um die 17, habt ihr das gesehen?
Nee.
Da haben sie 3 verschiedenen Spielern, also verschiedene Spielstärken, haben sie jeweils 50 Bälle gegeben, um das Grün zu treffen. Also sie mussten 50 Mal dürften sie schlagen und es wurde in Statistik geführt, wie oft der Ball im Wasser war und wie oft der auf dem Grün war oder Driver. Das war jetzt, glaube ich, nicht, das haben sie nicht aktuell gemacht, das haben sie vor vielen Jahren mal gemacht und haben es wieder eingeblendet. Und die hatten tatsächlich einen ehemaligen Tourspieler, der auch schon 10 Mal gewonnen hat auf der PGA Tour und der hat auch tatsächlich, glaube ich, 49 Mal also Land getroffen.
Ja, gut,
da ist ja auch ein Bunker und so. Ne? Also 49 Mal Land getroffen, nur einmal ins Wasser. Und dann hatten sie, glaube ich, der andere ein Handicap, 4 oder 5 Spieler und ein Handicap 10 oder 15 Spieler. Und ist natürlich dann schon gewaltig abgefallen. Aber ich sag mal, es wird ja so oft diskutiert in diesem Internet, dass was ein Normalsterblicher auf diesen sehr, sehr schweren Plätzen spielen würde und wie viele Bälle die verlieren würden. Und da kommen ja wirklich immer, ich sag mal, es kommen immer die 2 Extreme. Da kommt dann der ambitionierte Clubmeister wie Donald Trump.
Oh, stimmt. Halt, stopp. Breaking News.
Donald Trump.
Müssen wir kurz anhalten hier alles. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Golfgemeinde. Heute Nacht wurde es getwittert. Donald Trump, the President of the United States of America, hat seine eigene Clubmeisterschaft gewonnen. Das kam sehr überraschend, finde ich.
Glaubt ihr, Elon Musk war Zähler?
Da haben alle gezählt, die ihren Job behalten wollen wahrscheinlich.
Ja, ja.
Ja, also klar. Er gehörte, glaube ich, von vornherein zum Favoritenkreis, muss man sagen. Aber wenn man sich vorstellt, volles Feld, könnt ihr ja auch mal bei euch so im Club überlegen. Und dann ein nahezu 80-Jähriger, ist klar, dass der logisch.
Ich glaube, er ist auf dem geteilten Ersten mit Kim Jong-un, also ja, was die Weltrangliste angeht.
Eigentlich hätten wir darüber heute monothematisch berichten müssen. Wir haben uns dagegen entschieden, aber weiter zurück zu deiner Statistik.
Genau, und es wäre ja wirklich mal spannend, weil du hast eben in den Kommentarspalten ja immer die zwei Extreme, wenn die Frage, ich meine, Golf Digest macht ja oft so Umfragen und dann so, which score would a scratch player play on whatever Augusta oder jetzt TPC Shawgrass oder bei irgendeiner US Open, wo die Pros nicht mal unter Par spielen. Und dann kommen ja immer die wildesten Sachen von, wie gesagt, dem ambitionierten, konfidenten Clubmeister oder Handicap-5-Spieler, der sagt, naja, also 10 über würde ich hier schon spielen. Ich treffe halt einfach Fairway, Grün, ab und zu verfehle ich es, macht Chip 2 Putt. Und dann kommen aber auch die Leute, die sagen, ich bräuchte 180.000 Schläge. Aber so dieses, also ich fände es total unterhaltsam, wenn man das viel öfter mal macht, dass man zum Beispiel heute, jetzt ist dummerweise da natürlich Stechen und der Platz ist belegt. Mhm. Aber wenn man da jetzt heute mal, wo die Bedingungen quasi noch genau gleich sind mit Sunday Pins, dass man einfach mal so ein Feld von Amateurgolfern da drüber lässt und dann einfach mal die Zahlen veröffentlicht, die Scores veröffentlicht, mit brutalem Zählspiel.
Wir haben es ja selber schon getestet, also montags nach den BMW International Open, das ist jetzt nicht um, also Eichenried würde ich jetzt nicht auf die gleiche Ebene hieven wie Sawgrass, aber allein die Tatsache von wo da abgeschlagen wird, also Sonntag ist ja dann Finale und dann bleibt alles so stehen, bleibt alles so, wie es ist. Und am Montag dürfen dann ausgewählte Leute tatsächlich den Finalsonntag sozusagen nachspielen. Also gleiche Pin-Positions und auch die Abschläge sind dementsprechend nochmal weiter hinten, als das normalerweise weiß wäre auf Eichenried. Das darf man ja nicht vergessen. Also sie spielen nicht einfach von weiß, sondern teilweise gehst du da nochmal 70, 80 Meter weiter nach hinten in den Wald. Und dann Halali, da ist so ein Par 4. Also ich habe es ja dann auch schon zweimal ausprobieren dürfen. So ein Par 4 ist dann gefühlt ein Par 7 für mich. Und die Grüns allein, also hauchen sie den Ball an und er läuft 20 Meter. Es ist alles ein bisschen anders. Was war die Nummer mit dem Handy und Rory McIlroy? Da haben uns viele geschrieben.
Oh, da war jemand getriggert.
Ja, weil sie es nicht ganz kapiert haben. Also für alle, die es vielleicht gar nicht gesehen haben. Es war auf der Proberunde am Dienstag. Das ging dann auch irgendwie viral. Rory schlägt an der 18, war das, glaube ich.
Genau.
Schlägt er ab.
Richtig.
Also du siehst, Ball geht weg. Ole, ole. Und dann nimmt er sein Tee auf, dreht sich um in der T-Box, läuft auf einen, in Anführungszeichen, Zuschauer zu, nimmt dem das Handy weg.
Der hat aber erstmal ganz lieb gefragt, ob er mal das Handy sehen darf. Das hat er schon gemacht.
Ja, aber er hat es ihm weggenommen und mitgenommen.
Ja, klar.
Rory läuft die 18 entlang und hat das Handy eines Zuschauers mitgenommen. So, was war passiert? Und wer ist der Typ?
Also es waren ein paar Jungs von der College-Mannschaft. Ich weiß jetzt, Flo, helf mir auf die Sprünge, welches?
Von welchem die College Texas waren? Longhorns.
Texas Longhorns, genau. Und ja, eine recht renommierte Uni mit einer sehr, sehr guten College-Mannschaft auch. Ich glaube im Moment irgendwo Nummer 4 in den USA. Und die waren da halt zum Zuschauen.
Mhm.
Und dann haben sie sich, cool wie sie alle sind, jetzt immer wieder beim Thema, die Amerikaner sind einfach ein bisschen cooler als alle anderen, haben halt reingeschrien und der eine, ich habe den Namen vergessen, der wurde aber natürlich öffentlich gemacht. Habt ihr den kurz
Luke
da?
Luke Potter.
Genau. Und einer Luke Potter.
Ja. Yeah.
Hat sich halt gedacht, er ist einfach eine coole Socke, weil er letztens mal irgendwo einen Platzrekord gespielt hat und hat halt irgendwie reingerufen. Und also er hat einen Vergleich gezogen mit Rorys Abschlag da oder Performance auf dem Loch mit seinem katastrophalen Backline auf den Masters 2011, als er quasi den Sieg verspielt hat. Und das hat beim Herrn McIlroy eine wunde Stelle getroffen.
Das darf man ja auch nicht machen.
Das darf man auch nicht machen. Ich meine, ich sag's mal so, das und er hat es dann hingegangen, hat dann, glaube ich, sogar dem Kollegen von diesem Luke Potter das Handy weggenommen, der das irgendwie wahrscheinlich gefilmt hat und hat es geholt und ist weggegangen und dann wurde das natürlich auch öffentlich gemacht. Er wollte auch, dass die des Platzes verwiesen werden.
Sind sie auch?
Sind sie auch, genau. Und Endes vom Lied war dann, dass dieser Luke Potter natürlich unter Druck einen Entschuldigungsbrief an McIlroy und an Jay Monahan geschrieben hat, soweit ich weiß.
Süß.
Und natürlich, ja, er hat schon, sag ich mal, dann Shit gekriegt, auch vom Trainer der College-Mannschaft. Also es wurde natürlich nicht gern gesehen, wurde scharf kritisiert. Alles in allem war es, glaube ich, von beiden Seiten etwas ungünstig. Also ich meine, man musste in der Proberunde keinem Weltstar irgendwie einen blöden Spruch an den Kopf werfen. Aber das passiert an Amerika ständig. wobei man das von so einem College-Spieler, der selber gut Golf spielt, wahrscheinlich nicht erwarten würde.
Ja.
Und gleichzeitig muss man aber auch nicht so dünnhäutig reagieren wie McIlroy, weil die kriegen das eigentlich jede Woche zu hören. Und du bist halt einfach in der Position, du tust gut daran, wenn du es einfach ignorierst, weil was willst du sonst machen?
Oder wir haben vielleicht nicht mitbekommen, was vorher schon alles passiert ist. Kann ja auch sein. Also ich hatte eher so das Gefühl, der ging ihm jetzt schon seit 9 Loch auf den Sack.
Das kann natürlich auch sein, das wissen wir nicht. Ne?
Also die 18 war so die letzte Chance, ihm jetzt irgendwie noch einen in die Fresse zu hauen, in Anführungszeichen. Ja. Und deswegen hat er ihm das Handy weggenommen. Aber ich würde gerne diese Entschuldigungsbriefe lesen. Ist es dann handschriftlich so mit Füller?
Ich schätze mal, die hat ChatGPT geschrieben wahrscheinlich.
Aber mit Daumenblut unterschrieben.
Ja.
Oh. Daumenblut.
Ist das Daumenblut, so ist das Scheiße, Daumenblut ein anderes Blut als der Rest, das restliche Blut im Körper?
Ja, bestimmt.
Hundertprozentig. Und dann gibt es nochmal das Unisiegel obendrauf. Auf diesen Bluttropfen.
Auf dem Blut. Die machen das nicht. Bei den Texas Longhorns machen die das nicht mit Wachs. Die machen das mit Blut.
Daumenblut.
Der College-Spieler. Innen.
Also, wir sind gespannt. Jetzt zur Aufnahmezeit wissen wir es, wie gesagt, noch nicht, ob Rory gewonnen hat. Wir gehen mal davon aus. Alles andere wäre eine Sensation, würde ich mich aber auch für freuen. Und das Preisgeld ist ja auch schon wieder unglaublich. 4,5 kriegt der Erste, ne?
Das ist richtig.
4,5 Millionen Euro. Dollar.
Ist das Weltrekord?
Das ist Weltrekord, weil wenn du dir überlegst...
Also 4,5 Millionen habe ich jetzt für den ersten Platz noch nie gehört. Ich meine, 4 Millionen ist ja der absolute Standard heutzutage.
Natürlich.
Ja, aber selbst bei der Lift-Tour gibt es nur 4 Millionen für den ersten
Platz. Ja.
Nee, das Preisgeld ist schon ein Rekord. 25 Millionen US-Dollar für das gesamte Feld. Das ist schon stramm. 750 FedEx Cup-Punkte. Also es ist quasi das Flagship-Event der US-PGA-Tour, so wie die BMW PGA Championship in Wentworth. Das ist ja unser Flagship-Event.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Golfgemeinde, wir brauchen gute Laune. Dementsprechend freue ich mich, auch heute wieder mitten in der Folge, nicht am Ende hingeklebt, so ohne Respekt und einfach so, komm, mach schnell. Nachdem wir ja letzte Woche gemerkt haben, da ist noch Luft nach oben, hoffen wir, dass wir diese Luft heute atmen dürfen. Hier kommt der Hammer-Gag der Woche.
Ich habe meinen Besen verkauft. I don't care.
Okay, wir können weitermachen.
I don't caddy anymore. Oh, was für eine Überleitung.
Oh Gott, naja. Also,
oh,
ja,
wow. Okay, das ist,
naja.
Ja, war doof.
Ja.
Matt Fitzpatrick und sein Caddy haben sich getrennt. Ich habe gar nicht kapiert, warum das jetzt so eine riesen Schlagzeile ist. Aber ich durfte lernen, der Caddy ist kein Unbekannter.
Billy Foster, ich glaube, seit 40 Jahren irgendwie Caddy.
Du lieber
Himmel. Schon eine krasse Legende. Ich nehme mal vorneweg, der Einzige, für den er nicht Caddy war, war Tiger Woods, aber sonst eigentlich für alle. Also wir hatten hier jemand, der vielleicht nicht mehr jedem was sagt, aber Gordon Brand Jr.
Nein!
Ja, doch!
Der!
Ja. Unglaublich, der hat ja alles gemacht, der Gordon.
Der hat ja alles gemacht. Der hat einen Gordon, nee, also wir sind uns alle einig, dass Gordon Brand Jr., mit dem können auch Flo und ich nichts anfangen. aber danach kam Thomas Björn, Sergio Garcia, Westwood, Darren Clark und Sammy Ballesteros. Und mit Matt Fitzpatrick jetzt. Also der dürfte schon ein paar geile Bags tragen. Aber das Krasse ist eben, dass trotz dieser ganzen Namen hat er bis zu Matt Fitzpatricks US Open Sieg vor 2022 hat er noch nie einen Major gewonnen.
Oh.
Und das ist eigentlich unglaublich.
Und glaubt ihr, er macht jetzt irgendwie weiter oder ist er jetzt in einem Alter, wo der jetzt wirklich in Rente geht?
Er ist schon, naja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er, ich meine, schaut euch Fluff an.
Und wie alt ist der? Der ist doch, glaube ich, irgendwie so Mitte 70.
99.
Und er ist Mitte 70, sieht aber 99 aus und macht jetzt noch Caddy bei Jim Furyk auf der Champions Tour. Das ist echt krass.
Also ich sag mal, also er müsste sicherlich nicht mehr finanziell, aber also er macht schon noch, finde ich, einen relativ fitten Eindruck, Billy Foster. Deswegen würde ich einfach mal behaupten, er macht noch weiter. Aber ich glaube, wissen tut man es gerade nicht.
Okay.
So ein britischer Terrier.
Terrier.
Das ist wirklich so ein Terrier, finde ich. Nee, ich glaube, der hört sich ein bisschen anders an, wenn der... Ja, genau, eher so in die Richtung.
Ja, so.
Dann gab es noch eine Nachricht von Rory, der quasi, weil du gerade Champions Tour gesagt hast, der bei den Players auf einer Pressekonferenz gesagt hat, Leute, also wenn ich mit 50 hier noch Champions Tour spielen muss, dann ist einiges in meinem Leben falsch gelaufen. Also er hat quasi gesagt, die Nummer tue ich mir nicht an. Ist ja eigentlich schade, ne? Also ich meine...
Ja, ich finde es aber eigentlich, ich verstehe es und finde es auch eigentlich ganz charmant, dass nicht jeder die Ambition hat, für immer Golfprofi zu sein und aktiv zu spielen.
Ja.
Finde ich in dem Fall. Also ich hätte es jetzt auch nicht, war mir jetzt nicht klar, dass er sagt, nee, also entweder quasi Weltklasse oder ich höre auf.
Hm.
Aber so ist es ja ein bisschen. So hat er es ja kommuniziert, dass er sagt, also sobald er das Gefühl hat, er möchte halt die Dinge noch erreichen, die er erreichen will. Dazu gehört sicherlich noch ein Masters-Sieg. Aber dass er dann auch sagt, er möchte, sobald er merkt, er kann nicht mehr ganz oben mithalten, hat er eigentlich keine Lust mehr, da noch weiterzumachen.
Wir kommen zu unseren Mädels, den Damen. Wir haben ja seit jetzt schon fast einem Monat immer in jeder Tea-Time-Folge unsere Damen-Corner. Vielleicht ist es auch in Zukunft der Ladies' Day oder die Ladies' Corner. Wir sind noch auf der Suche nach dem richtigen Namen. Und unser Frauenbeauftragter, Florian Fritsch, hat sich wieder am Freitag oder Samstag, ich weiß nicht mehr genau, sein Handy geschnappt und hat in diese Tea-Time-Damengruppe wieder mal eine Aufgabe, eine Frage gestellt. Mhm. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, du lieber Himmel, die armen Mädels, die jetzt müssen sie richtig ran. Wie war nochmal die Idee?
Also ich war ja beim Kommentieren und habe so überlegt, okay, wir haben jetzt dann bald wieder unsere nächste Folge und was könntest du so machen? Und die Leo Harm, die fand ich immer legendär, wie die teilweise dann, wenn sie auf Instagram irgendwelche Posts macht, da wirklich mit so einem trockenen, schwarzen Humor Dinge beschreibt, die in ihrem Golfspiel so passieren. Und habe gedacht, hey, es wäre doch mal cool, wenn so eine in einem geschützten Raum, also quasi nicht öffentlich oder quasi nicht im Live Bild von irgendeiner Spielerin, sondern so einem ausgedachten Golfturnier mal so einen Kommentar rauslässt und mal die, wenn sie sich da gegenseitig ein bisschen durch den Kakao ziehen. Und da habe ich mal gesagt, okay Mädels, eure Aufgabe ist folgendes. Stellt euch vor, es ist ein Turnier, irgendeiner von euch spielt da irgendwie mit, ja, und ihr kommentiert jetzt das letzte Loch, wie das so abläuft. Und da könnt ihr auch frei laufen lassen, also gerne so, ja, das ist jetzt die, keine Ahnung, Easy Gapsa oder Selina Sattelkau oder was auch immer und die haut jetzt mal wieder, so wie sie es gerne macht, so einen dünnen Dackeltöter irgendwie rechts die in die Wicken und dann kommt irgendwie der da, was auch immer, die sollen einfach mal frei da loserzählen und dann eskalierte es ein bisschen, also ehrlich gestehen, das habe ich so nicht erwartet. Die haben das komplett abgefeiert, Bilder geschickt, nochmal Aufnahmen. Also ich weiß nicht, was für da Material zusammenkam. Du musstest ja ein bisschen durchforsten, sichten und das dann ein wenig zusammenschnippeln, damit es aufs Wesentliche beschränkt ist. Aber das ging ja dann richtig ab.
Ja, und man hat auch gleich gemerkt, dass wieder der Unterschied zwischen Herren und Damen. Bei den Mädels ist natürlich nichts schiefgegangen beim Kommentieren. Also es geht um Selina Sattelkau, die im Jahr, also wir gucken jetzt in die Zukunft tatsächlich. Im Jahr 2027 werden wir gleich landen bei diesem Kommentar, aber natürlich läuft da alles wie am Schnürchen. Da geht kein Ball rechts in die Wicken.
Nein, natürlich.
Ich glaube, wenn Herren ein Spiel eines anderen kommentieren müssten, dann wäre der richtig auf die Fresse geflogen, hätte wahrscheinlich drei Bälle ins Ausgeballert und wäre am Ende mit einer plus 27 auf dem Grün angekommen. Bei den Damen, da gilt noch der Respekt und die Freude. Passiert sowas natürlich nicht. Wir beamen uns jetzt also ins Jahr 2027 und schauen mal, was da so passiert.
Wir befinden uns im Jahr 2027. Die LET-Saison hat gerade angefangen und schon steht eins ihrer absoluten Highlights vor der Tür. Das PIF Saudi Ladies International ist zurück im Royal Greens Golf Club, wo es 2020 zum ersten Mal ausgetragen wurde. Und aus deutscher Sicht sind wir kurz davor, hier was ganz Besonderes bezeugen zu können. Selina Sattelkau hat in ihrer nur zweiten Saison auf der LET die Chance, eins der ganz großen Dinger mit nach Hause zu nehmen. Wenn sie es schafft, diese 18. Bahn mit einem Birdie oder besser zu spielen, und es ist auf diesem erreichbaren Par 5 durchaus möglich, sie hat ihren Drive wunderbar Mitte Bahn platziert. Jetzt ist die Frage, geht sie das Risiko ein, dieses Grün im zweiten anzugreifen, mit dem Wasser auf der linken Seite, das sich da nach vorm Grün noch reinzieht, oder entscheidet sie sich dafür, auf ihre Schokodistanz des 6er Hybrids abzulegen? Was denkst du, Helen?
Wer Selina Sattelkau kennt, der weiß, dass sie auch, wenn sie eine Haube ziehen muss, einen Strich auf die Fahne hauen kann und mit ihren Hölzern immer einen schönen hohen Ballflug hat, mit dem der Ball schnell zum Liegen bringt. Ich sehe hier, dass sie das Holz 3 nimmt und das Risiko eingeht, hier anzugreifen. Bunker auf der rechten Seite, ein langgezogenes Wasser links, leichter Wind von vorne links. Aber Selina mit ihrem Papa am Berg, der scheint sich hier zu bestärken, da doch anzugreifen, zieht die Haube. Und das sieht sehr, sehr gut aus bis jetzt. Und was ein Schlag, wirklich 4 Meter ran. Das ist schon richtig stark unter den Bedingungen. Und jetzt ist natürlich die Frage, das wird ein bisschen Links-Rechts-Break werden, den sie jetzt sogar zum Eagle schon verwenden kann. Aber so wie es jetzt momentan auf dem Leaderboard aussieht, reicht da doch das 2-Part-Birdie. Da wollen wir mal schauen, was hier gleich passiert und ob wir hier die Sensation des deutschen Damengolfs bezeugen können und hier direkt am Anfang der Saison eine neue deutsche Gewinnerin auf der Tour sehen.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass dieser Zweipad aus 4 Metern zum Sieg überhaupt keine Probleme bereiten wird. Ihr Putter war die ganze Woche nicht nur warm, sondern absolut heiß. Und damit kann sie diesen Weg zum Grün einfach in vollen Zügen genießen, tief durchatmen, den Applaus der Zuschauer in sich aufnehmen und sich mal bewusst werden, was dieser Sieg bedeutet. Sie ist die neue Nummer 1 der LET Order of Merit, ist startberechtigt für alle europäischen Major und darf eine unversteuerte 750.000 US-Dollar auf ihrem Konto begrüßen dürfen.
Ja, das sind wirklich unglaubliche Bilder jetzt. Also man sieht schon, dass da sehr, sehr viele Tourkameradinnen jetzt auch oben auf dem Balkon das verfolgen, was Selina jetzt hier macht. Bereitet sich auf ihren Putt vor und jetzt steht sie am Ball. Bisschen Downhill-Slider links, rechts. Wenn man jetzt nur einen Zweipad braucht, ganz angenehme Situation. Und der sieht gut aus. Ah, schade, gerade kurz gelassen im Loch. Aber das wird ein einfaches Tap-In. Und da kann man doch den Siegpad jetzt richtig genießen. Wie du schon sagtest, es ist nicht wenig Preisgeld, was man hier verdienen kann. Also ich hätte da schon ein paar Ideen. Ich würde mir da vor allem vielleicht eine Trainingsbase im wärmeren Gefilden suchen. Also wenn man, ich weiß, Selina hat da vielleicht USA im Auge, war ja auch lange im College da erfolgreich, da könnte man schon drüber nachdenken, sich da vielleicht für die kälteren Monate ein kleines Apartment zuzulegen, wo man dann auch ganz gut trainieren kann. Das wäre auf jeden Fall meine erste Wahl, aber jetzt genießen wir erstmal hier die Bilder und vielleicht können wir ja nachher von ihr noch hören, was sie mit dem Preisgeld machen möchte.
Und jetzt passiert es endlich. Selina macht das Tap-In zum Zweipad-Birdie, um das Turnier einen Schlag vor niemand Geringerem als Georgia Hall zu beenden. Eine der ganz großen Namen im Damengolf. Und jetzt kann sich Selina da auch dazu zählen. Es ist amtlich, der Ball ist im Loch, die Fahne steckt, es wird sich umarmt und die Deutschen am Grünrand rasten völlig aus. Rennen Richtung Grün, haben aber kein Wasser in der Hand. Was passiert? Sie greifen sie an Arm und Bein und da fliegt sie auch schon in hohen Bogen in den See, den ihr Ball gerade so wundervoll mit ihrem Dreierholz überwunden hat. Und ich glaube, an diesem heißen Tag in der Wüste kann sie dieses kühle Bad in vollen Zügen genießen. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Und ich freue mich später von Selina ein paar O-Töne zu hören, was sie jetzt nach diesem Sieg mit ihrem Jahr macht.
Ja, also herzlichen Glückwunsch. Sie hat es wahrscheinlich noch gar nicht gewusst, aber 2027 wird es ein geiles Jahr für Selina Sattelkau.
Die Frage ist, wo wir wissen, dass sie da ja gewinnt, meint ihr, es melden sich noch andere Spielerinnen zum Turnier?
Es wird gar nicht.
Sie wird einfach die einzige Starterin sein und dann ist es. Sie muss ja noch in das Finale reinkommen, aber dann, ja.
Also stellt euch mal vor, ihr wisst, Flo, du wüsstest, da ist jemand als Gewinner gesetzt. Würdest du dann da noch mitmachen?
Boah.
Schwierige Sache. Kommt drauf an, was Preisgeld für den zweiten ist.
Ja. Aber wir wünschen auf jeden Fall jetzt schon eine schöne Party. Klingt ja danach. Und freuen uns auf die nächste Woche. Dann machen wir uns natürlich alle gemeinsam fit für die Clubmeisterschaften 2025. Jede Woche ein neues Thema, um das sich Flo und Bernd kümmern, damit ihr fit seid, damit ihr vorbereitet seid. Wir nehmen wirklich alles auseinander. Also wir haben ja schon alle möglichen Trainingstipps für den Winter jetzt mal durchgesprochen. Jetzt so langsam. Es war jetzt diese Woche wieder ein bisschen kalt und frisch, aber so langsam kann man sich so ein bisschen auch wieder um das Thema draußen kümmern und draußen trainieren. Aber dafür ist natürlich auch mal der Gang in den Keller wichtig, um mal zu gucken, sind meine Golfschläger eigentlich noch da? Oder habe ich die letztes Jahr vor Weihnachten bei eBay versteigert, damit ich für meine Liebsten ein gutes Geschenk kaufen kann? Kann ja alles mal passieren, dass man plötzlich so dasteht und denkt, ich habe ja gar nichts, was ich nehmen kann. So, darum kümmern wir uns heute ein bisschen, beziehungsweise Bernd. Denn das Arbeitsmaterial ist nicht ganz unwichtig.
Und nun, macht euch bereit für die neue Rubrik mit dem Titel
Wochenquickie. Dass du mal wieder in diese Richtung denkst, ist ja klar. Es sind Kurztipps.
Du musst doch nicht immer gleich an das eine denken. Das war gar nicht so gemein. Okidoki. Wir können auch Quickie der Woche machen. Wir wollen ja die Leute zur Clubmeisterschaft ready machen. Mhm. Race zur Clubmeisterschaft, Road zur Clubmeisterschaft, das ist die Straße zum größten Vereins-Championship.
Genau, die Straße zur Vereinsmeisterschaft.
Das lassen wir mal so stehen, würde ich sagen. Ja, Leute, bald geht's los, ne?
Setz dich in Bewegung,
Wir starten die Maschine. Los.
Hügel schließen, es geht los, wir starten. Los.
Ja, da guckt er, ne? Jetzt geht's los.
Bald stehen die ersten Turniere an wie schaut es eigentlich mit Material aus im Keller? Es mag ja den einen oder anderen geben, da rostet es da so ein bisschen vor sich hin da unten oder müffelt auch. Ja? Also deswegen müssen wir jetzt langsam mal in den Keller gehen und nachgucken. Was gibt's denn da alles? Erstmal natürlich die Schläger, das ist vielleicht das Offensichtlichste. Wie alt sind die denn? Seid doch mal ganz ehrlich. Haben die vielleicht ein bisschen Rost angelegt über den Winter, weil ihr sie nicht ordentlich geputzt habt, bevor ihr sie weggestellt habt? Ist beim Thema Wedges und beim Thema Driver vielleicht Nachholbedarf? Müssen wir da was Neues besorgen, weil wir brauchen natürlich den letzten halben Meter, ist klar. Der zweite Punkt, Golfbag und Trolley. Trolley ist vielleicht, würde ich sagen, wenn man einen vernünftigen hat, der hält schon mal eine Weile. Aber Golfbag, mal ganz ehrlich, wie oft habt ihr euch aufgeregt, dass da Wasser im Golfbag ist an einem regnerischen Tag? Vielleicht wäre da mal der Zeit, nach einem wasserfesten Golfbag Ausschau zu halten. Also da müsst ihr halt mal gucken, was ihr so wollt.
Ich war im Internet und hab mir was bestellt. Es war im Angebot und kostete Geld.
Ballbestand, ganz, ganz heikles Thema. Ich weiß, man spielt gern alle Bälle, die man da findet, solange sie noch irgendwie eine runde Form haben. Vielleicht wäre aber 2025 das Jahr, wo man sich mal auf eine Ballmarke festlegt und dann müsste man da wahrscheinlich ein paar Dutzend mal besorgen. Hm. Vielleicht auch ein paar mehr Dutzend, je nachdem wie gut oder schlecht ihr Golf spielt. Tees, kauft bitte einfach mehr. Man hat nie genug Tees. Kauft einfach ein paar Tees ein. Und dann haben wir noch einen Punkt, das Thema Laser, Entfernungsmessgerät. Ich sag mal, das ist für die meisten Golfer schon sehr, sehr wichtig zu wissen, wie weit ist es eigentlich. Ich weiß, viel mehr benutzt inzwischen eine GPS-Uhr, aber so für den ganz exakten Distanz, für die ganz exakte Distanz braucht man einen Laser. Da ist die Frage, habt ihr schon einen? Wenn nicht, vielleicht mal einen kaufen oder sich wünschen. Und vor allem, wenn ihr einen habt, bitte die Batterien checken, weil es gibt nichts Schlimmeres, als dann schön am ersten Loch draufdrücken und dann kommt da nichts.
Stimmt.
Deswegen habt eine Batterie dabei, habt eine Wechselbatterie dabei und dann steht eigentlich dem erfolgreichen Start in die Saison nichts mehr im Weg.
Ich bin kurz zusammengezuckt oder beziehungsweise habe gedacht, oh, was kommt denn jetzt, als du das Thema Trolleys angesprochen hast, habe ich gedacht, jetzt kommt der heiße Tipp, kauft euch bitte dieses Jahr ein E-Trolley. Es gibt nichts Schöneres als ein E-Trolley.
Ich habe natürlich vergessen, auf die Batterie des E-Trolleys einzugehen. Ist die Batterie noch fresh?
Oh ja.
Ja.
Oder muss ich den ADAC rufen? Zum Überbrechen.
Ja, es gibt ja noch so viel. Wir sind ja ein bisschen beschränkt in dieser Zeit, in der wir die Sachen erzählen. Wir sind
ein bisschen beschränkt in diesem Podcast.
Wir sind ein bisschen beschränkt, Punkt. Aber in dieser Zeit, die wir haben, um den Tipp rauszuhauen, weil natürlich fallen einem noch viel mehr Sachen ein. Du hast
Ballangel.
Pitchgabel, Ballangel.
Zählkette. Linemaker,
Eddings fürs Markieren der Bälle.
Das habe ich wirklich noch nie gemacht. Darf ich mal kurz aus der Amateurecke was sagen? Ich habe noch nie einen Ball markiert.
Das ist eigentlich absolut fahrlässig. Das
ist echt fahrlässig.
Weil erstens mal, du musst in der Lage sein, laut den Golfregeln deinen Ball eindeutigst zu identifizieren.
Ja, das ist der im Wald liegt, fertig.
Ja, du meinst, du bist der Einzige, der im Wald schlägt?
Er ist der Einzige, der so weit im Wald liegt.
Mit mir spielt doch eh keiner, ich bin eh immer allein unterwegs. Nee, Quatsch,
und aber vor allem das Thema, ja auch Linie machen auf dem Ball. Ne? Also man kann sich das ja auch zum Nutzen machen. Und Linien mit Linie putten auf dem Ball, vor allem bei kurzen Putts, man muss ja nicht immer machen, halte ich für relativ sinnvoll. Und das geht natürlich nur mit Edding und so einem Linemaker.
Oh Gott.
Oder mit einer sehr ruhigen Hand.
mit einer sehr, sehr ruhigen Hand.
Aber wenn so eine Linie auf dem Ball halt dann so ein paar Wellenformen hat, dann weißt du gar nicht mehr, wo du hinpatten sollst.
Oder das ist der neue Trick. Weil man ja selber vielleicht so ein bisschen unruhig hin und her wackelt. Schon beim Ausrichten.
So meinst du, dass man dann gar nicht, dass dieser Druck weg ist, dass man den genau der Linie nachpatten muss, dass man so die Option hat. Weißt du, was auch, das neueste Ding, Flo? Stell dir vor, du hast eine Linie und du malst dann vorne drei so Pfeile raus. Dass so, du kannst gerade starten, du kannst aber auch ein bisschen links und rechts starten. Das ist auch okay. Ich verzeih dir das, Leute. Stellt euch mal vor, wie angenehm das ist. Wenn du sagst, ja, ich muss ja nur grob in so ein Kuchenstück reinpappen.
Ja, wir wollten doch immer nach neuen Sachen suchen, die vielleicht die Leute überraschend mit neuen Ideen nach vorne petern. Ja, so. Und vielleicht ist das einfach die Zukunft, weil wer guckt denn schon geradeaus? Wer steht denn schon richtig? So.
Ja.
Und wenn die Linie auch nicht gerade ist auf dem Ball und das dann vielleicht dadurch ausgeglichen wird, dann ist das vielleicht mit dem Putten in Zukunft ein bisschen leichter. Oder besser vom Score her dann auch.
Ich sag mal, wir haben ja eher das Problem, dass wir uns alle zu viel Druck beim Golf machen. Und das ist doch ein angenehmes, das ist wie, als würde der Ball zu dir sagen, als Spieler, Spielerin, 75% Leistung reicht auch.
Ja.
Du musst hier nicht 100% geben. Das ist auch in Ordnung, wenn du grob weißt, was passiert.
Richtig. Oder einfach mal der Trainingstipp. Geh auf die Range mehrmals die Woche. Mach das. Nimm dir die Zeit, geh auf die Range, aber hol dir vorher keine Bälle.
Ja.
So, dann ist der Schwung cool, du weißt gar nicht, wo die Bälle hingeflogen werden und du hast ein gutes Gefühl, finde ich. Du hast Geld gespart, musst nicht immer da 2 Euro reinschmeißen, musst nicht noch den doofen Eimer da rum und wieder zurück aufräumen und so. Du warst auf der Range. Jeder, der dich fragt, den kannst du sagen, ich war auf der Range. Ich habe meine Schwünge gemacht, kannst ja machen. Aber lass die Bälle weg. Und du bist dann auch nicht gefrustet.
Ja, da haben die alten Linksplätze in Schottland und Irland haben da uns was voraus, weil da gibt es eh keine Range, sondern nur irgendeine Matte mit einem Netz.
Ja, das stimmt. So.
Und dann schlägst du da und du hast keine Ahnung, ob die Bälle rechts oder links oder gerade cool gehen, aber du hast Bälle geschlagen.
Ich kann tatsächlich da noch was auf der wissenschaftlichen Ebene beitragen. Es gibt tatsächlich.
Oh, ich wollte gerade fragen.
Ja, doch, es muss jetzt auch sein. Es gibt tatsächlich eine Diplomarbeit von unserer sehr geschätzten Kollegin, der Alexandra Schleining, Landestrainerin Nordrhein-Westfalen.
Warum hat man der vorher nicht geholfen?
Bevor sie sowas gemacht
okay, sorry
hat. Ne? Und ja, die hat rausgefunden, dass tatsächlich die Spieler, die am krummsten und variablensten Zielen am Ende diejenigen sind, die am genauesten schlagen.
Hä? Was? Also die am krummsten
zielen?
Schlagen?
Nee, die am krummsten zielen. Und sie hat nämlich untersucht, wie zielen Spieler, also wie setzen sie den Schläger an im langen Spiel und wie genau ist am Ende der Schlag. Und sie hat rausgefunden, die am weitesten am Ziel quasi vorbeizielen und das auch am unkonstantesten, also mal links, mal rechts, mal weniger links, mal mehr rechts, ja, sind diejenigen, die am Ende am genauesten sind.
Das überrascht mich jetzt sehr. Ich glaube das schon. Ich würde trotzdem immer jemand, der ziemlich falsch zielt und das auch noch variabel. Also wenn du sagst, jemand zielt immer 30 Meter links, dann kann ich das noch irgendwie verstehen. Aber
ja,
wenn du sagst, der weiß, hat nie eine Ahnung, wo er hinzielt und es schaut immer anders aus, das würde ich ihm trotzdem immer mit Peitsche austreiben.
Aber wie kommt man, ich will mal wo ganz anders ansetzen, wie kommt man denn auf die Idee, darüber so eine Arbeit zu schreiben?
Naja, weil die Idee dahinter ist, dass Zielen bei den Menschen ein ständiger Kalibrierungsvorgang ist. Also du kannst ja nicht quasi dich hinstellen und sagen, jetzt bleibe ich 10 Minuten so stehen und dann mache ich einen Schlag, sondern es ist ein ständiger Kalibrierungsvorgang. Guck dir zum Beispiel Keegan Bradley an, wenn er an den Ball rangeht. Ist permanent am Kalibrieren, immer in Bewegung, auch in anderen Sportarten. Wenn Leute zielen, sind sie immer in Bewegung.
Falschen Drogen genommen, deswegen ist der immer so.
Oder wir haben ja auch 2 prominente deutsche Spieler, die das so machen. Hurley Long. Also habt ihr schon mal Hurley Long gesehen, wie seine Pre-Shot-Routine aussieht oder wie er ansetzt am Ball? Der ist nur in Bewegung. Der ist die ganze Zeit in Bewegung, bis er irgendwann mal einen Trigger zieht. Oder Mark Hammer. Mark Hammer setzt an, nimmt den Schläger in die Luft. Ja, der Schläger ist quasi oberhalb vom Ball, geht noch vor den Ball und holt dann aus. Sind nur in Bewegung.
Mein Gott, was die Leute alle machen da auf diesem Feld, gell? Unglaublich.
Ja, oder schaut ihr euch jetzt die ganzen Pre-Shot-Routinen an bei den Spielern oder die Trigger, bevor die ausholen. Achtet mal drauf, das nächste Mal, wenn ihr Golf schaut, wie bei den meisten Spielern inzwischen die letzten 1-2 Sekunden sind, bevor sie ausholen. Die sind nur in Bewegung. Alex Noren, dieser kleine Kick nach vorne, bevor es losgeht, das ist auch bei ganz vielen anderen Spielern so. Matt Fitzpatrick, also anscheinend sind die Spieler immer in Bewegung, bevor sie dann losschwingen. Das heißt, diese Theorie mit, ich bleibe 2 Minuten wie in Paralyse stehen, bis ich dann mal aushole, das scheint eher Leute dazu zu bringen, dass sie sehr verkrampft schwingen. Und das hat dann natürlich eine Auswirkung auf die Genauigkeit.
Bis auf Ludwig Åberg, der ist 2 Sekunden bevor er schießt, noch den Schläger aus dem Back am Ziehen.
Genau, der ist auch nur in Bewegung.
Ja. Ach so.
Ja, wobei in Bewegung sein ist ja nicht das gleiche wie falsch zielen.
Naja, wenn ich in Bewegung bin, dann ziele ich ja immer woanders hin.
Das sprengt den Rahmen.
Wir können sie ja mal gerne einladen und dann kann sie drüber sprechen.
Kann sie tun.
Ja, unbedingt. Wollte ich gerade fragen. Jetzt immer donnerstags, der Wissenschaftspodcast.
Ja, genau, richtig, die Wissenschaftsrubrik.
Morgen, was hat der rechte Grashalm mit der linken Paralyse zu tun? So, was haben wir denn noch nicht besprochen? Was müssen wir noch besprechen in dieser Woche? Gibt's noch was? Ist euch irgendwas vor das Golfkart gesprungen, was wir unbedingt... Achso, wir müssen uns noch entschuldigen. Wir müssen uns noch entschuldigen bei Lothar Matthäus und Freddy Bobic. Wir haben ja ein Video gestern gepostet auf Tee Time, der Golf-Podcast, auf Instagram, um kurz euch auch zu erzählen, was da bei den Players los war, beziehungsweise hier, was machen eigentlich Jonas Friedrich und Florian Fritsch, wenn sie jetzt bei Sky eine Pause machen müssen. Und natürlich, es war ja, also es wusste eigentlich jeder schon vorher, Florian guckt erstmal, wo er was zu essen kriegen
kann.
Klar,
safe.
Und just zur selben Zeit ist ja immer die Live-Sendung am Sonntag von Sky, hier Fußball Sky 90 heißt das, glaube ich, die Fußballdebatte, die Debatte, so ein ganz modernes Ding, eine Debatte, findet das statt. Und da waren da ist Lothar Matthäus immer dabei und Freddy Bobic war zu Gast und für die wird natürlich richtig aufgefahren. Da wird der richtige Buffet hingestellt und so. Und wer hat es leer gefuttert, bis Lothar Matthäus hungrig aus dem Studio wieder rauskam? Florian Fritsch. Deswegen Entschuldigung an den Weltfußballer und an alle, die bei dieser Live-Debatte teilgenommen haben, dass es am Schluss leider nur 2 Kekse und 3 Espressi gab. Das wollte ich nur loswerden. So, dann gucken wir jetzt gleich mal bei The Players, wer wirklich gewonnen hat. Ich wage die Behauptung weiterhin zu behaupten, ein schöner Satz, dass Rory das Ding nach Hause spielen wird, weil ich glaube, das ist jetzt so ein, der kennt sich halt so ein bisschen aus. Der ist halt schon lange erfolgreich und hat wahrscheinlich weniger Schiss, oder? Also
ja, vor allem so ein, ich sag mal so ein, das ist ja doch eine Besonderheit, weil die spielen ja 3 Löcher.
Ja.
Und bei, also ich sag mal, bei einem Einloch-Playoff würde ich sagen, ist es viel zufälliger, wer gewinnt. Bei so einem Dreiloch-Playoff. Also ich sag mal, je mehr Löcher Playoff gespielt wird, desto eher setzt sich der, sag ich mal, insgesamt erfolgreichere, dominantere und auch, wir sind uns ja alle einig, bessere Spieler durch. Das heißt nicht, dass JJ Spawn nicht gewinnen kann, gar keine Frage. Aber ich sag mal, ein Dreiloch-Playoff erhöht Rorys Chancen, glaube ich, im Vergleich zu einem Einloch-Playoff.
Okay. Also, dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt. Wir besprechen das natürlich dann nochmal nach in der kommenden Folge. Ich würde Spawn wünschen, ehrlich gesagt. Ich finde den Typen cool. Und es wäre vielleicht auch einfach schön, wenn mal einer so gewinnt, der so, ich meine, der hat auch schon einmal auf der PGA-Tour gewonnen. Also ist jetzt auch nicht ein ganz, ist auch kein Rookie oder so, aber ich fände es schön. Ich fände es einfach geil. Für Rory wäre das wieder mal so diese typische Nummer. Kurz vorm Ziel ist der Motor verreckt, schade. Aber jetzt gucken wir mal. Nächste Woche sind wir wieder da mit Neuem aus der Golfwelt und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Auf Wiedersehen.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.